Ist das echt richtig, dass ich auf Mundart kann predigen heute? Gut. Im Dienst seiner Majestät, wir haben schon gesungen von der Stufe von seinem Thron, das passt ja sehr gut. Letztens ist mir wieder etwas in den Sinn gekommen, das ich vor langer Zeit mal gelesen habe. Da sind zwei Hunde, die haben sich vehement angebellt. Zwischen ihnen war aber ein Gartenhaken. Sie konnten also nicht zueinander hinkommen. Umso heftiger haben sie sich durch den Haken durch angebellt. Sie sind im Gartenhaken hin und her gerannt und haben nicht mehr aufhören zu bellen. Sie sind so heftig am Gartenhaken hin und her gerannt, bis dort hin, wo der Gartenhaken plötzlich fertig war. Wie erstarrt sind sie sich jetzt direkt gegenübergestanden. Sie haben nicht mehr gebellt. Für ein, zwei Sekunden war einfach Ruhe. Sie sind bockstill gestanden und sie haben sich einfach ganz irritiert angeschaut. Dann ist wieder Bewegung in die zwei gekommen. Sie sind zurückgerannt zum Gartenhaken und haben sich wieder wie blöd durch den Gartenhaken angebellt. Lassen wir das mal so stehen, wir kommen später einmal darauf zurück. Ich lese jetzt den Predigtext aus Epheser 5, 15 bis 20. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in euren Herzen und sagt Dank Gott, dem Vater, alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Der Paulus schreibt im Brief an die Einwohner von Ephesus. Alle die Epheser, die konnten zurückschauen auf ein Leben, wo sie noch nicht an Jesus Christus geglaubt haben. Auf ein Leben, wo sie an Götter geglaubt haben und regelmässig im Tempel diesen Götter Opfer dargebracht haben. Und so wollten sie es gnädig stimmen. Viele Epheser sind eben gerade durch die Lehre oder Predigten von Paulus zum Glauben an Jesus gekommen. Sie haben erkannt, dass sie ihrem alten Leben Schuld gegenüber Gott angehäuft haben. Sie haben auch erkannt, dass sie Erlösung von ihren Sünden nötig haben und dass Jesus zur Vergebung von ihren Sünden sein Leben für sie hergegeben hat. Für alle Gläubigen von Ephesus, wo die Sündenvergebung durch Jesus angenommen haben, hat ein ganzes neues Leben angefangen, eine völlig neue Existenz. Sie haben gewusst, dass sie durch den Glaubensschritt ein Kind von Gott geworden sind. Dass sie ihre alte Verbindung zu der Götterwelt abgebrochen haben. Und wenn sie auf ihr altes Leben zurückgeschaut haben, dann ist ihnen klar geworden, wie ihre ganze Glaubensperspektive bis in den Alltag hier vollkommen anders geworden ist. Diesen Gläubigen von Ephesus schreibt jetzt der Paulus in unserem Predigtext, dass sie sorgfältig darauf achten sollen, wie sie leben. Der Paulus will die Epheser davon abhalten, dass sie wieder zurückkehren, ihr altes Leben. Und das, was der Paulus den Epheser schreibt, das gilt auch für uns heute. Wenn wir gläubig und zum Kind von Gott geworden sind, dann sollen wir so leben, dass man merkt, dass auch bei uns eine ganz neue Existenz angefangen hat. Wir sollen mit Weisheit vorgehen in unserem Leben und nicht wie Leute ohne Verstand, sagt der Paulus. Er schreibt, wir sollen Zeit auskaufen und wir sollen nach dem Willen von Gott fragen. Und dann kommt noch ganz ein deftiger Ausdruck von Paulus, so wie es in der Luther-Übersetzung steht, sauft euch nicht voll Wein, weil es daraus eben ein unordentliches Leben gibt. Vielmehr sollen wir uns eben vom Heiligen Geist erfüllen lassen. Und genau darüber wollen wir uns Gedanken machen, wie das überhaupt geht, dass wir voll Heiliger Geist werden. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 9 steht: Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkünden sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Wenn wir also als Kind von Gott geworden sind, dann gehören wir, nach dem 1. Petrusvers, gehören wir zur königlichen Priesterschaft. Als königliche Priester gehören wir Gott und sind in seinem Auftrag unterwegs. Unsere Aufgabe ist es jetzt, auf Gott und seine grossen Taten hinzuweisen. Mit anderen Worten, als Kind von Gott haben wir einen geistlichen Auftrag und stehen im Dienst von Gott. Und wenn wir einen Blick ins Alte Testament rühren, dann merken wir, dass es überhaupt nichts Neues ist. Gott hat schon im 2. Mose 19, Vers 6 zu Mose gesagt über das Volk Israel: Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Gott hat schon das Volk Israel zu seinem heiligen Volk auserwählt. Er hat die Israeliten zu seinen königlichen Priestern gemacht, die in seinem Dienst gestanden sind. Wo die Apostel das Evangelium in die ganze Welt herausgetragen haben, ist auch der Auftrag von dieser königlichen Priesterschaft auf die heidnischen Völker übertragen worden, bis in die heutige Zeit. Also jede Person, die gläubig ist, gehört darum zu dieser königlichen Priesterschaft. Jetzt, wie ist das königlich zu verstehen? Ich verstehe das so: Die Priesterschaft ist königlich, weil die Priesterschaft am einzig wahren König dient. Und der einzig wahre König, das ist Gott. Also nicht wir sind Könige. Wir sind nicht priesterliche Könige, sondern wir sind königliche Priester, die im Dienst vom wahren König stehen. Und unsere Aufgabe ist es darum, mit unseren Talenten, die Gott uns gegeben hat, uns ganz für den König einzusetzen. Und die ganz grosse Frage ist jetzt einfach: Was erwartet denn Gott von mir, wenn ich sein königlicher Priester bin? Wenn ein Schulabgänger einen Beruf wählt, dann hat er meistens nicht eine allzu grosse Ahnung, was ihn in der Lehre und dann später im Beruf alles erwartet. Er wird dann 3 bis 4 Jahre lang ausgebildet und kann sich so viel Wissen und Fertigkeiten aneignen, dass er dann später den Beruf voll ausüben kann. Das ist im Glaubensleben nicht anders. Viele von uns, die haben ihren Platz in dieser königlichen Priesterschaft gefunden. Sie wissen, wo sie ihre Stärken haben und wo sie diese Stärken können einsetzen können. Aber jemand, der frisch zum Glauben gekommen ist, der muss langsam in diese Aufgabe einwachsen. Und was alles dazugehört, das erfahren wir aus der Bibel, durch das Gemeindeleben, vielleicht die Schulungen und vieles erfahren wir, oder wenn man es macht, lehren wir von unseren Glaubensgeschwistern. Wir entdecken mit der Zeit, wo wir besondere Begabungen haben und wo wir diese Begabungen am besten einsetzen können. Und wer uns da ganz besonders dabei hilft, das ist eben der Heilige Geist. Wenn wir bekehrt sind und an Jesus glauben, dann haben wir mal grundsätzlich den Heiligen Geist. Das heisst, dass wir durch den Heiligen Geist direkt mit Jesus, mit Gott verbunden sind. Über die innige Verbindung sagt Jesus zu seinen Jüngern, und damit sagt er es auch zu uns, im Johannes 14, Vers 23: Wer mich liebt, der wird mein Wort halten, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wenn Gott in einem Menschen wohnt, heißt das, dass der Geist, also das Wesen von Gott, aktiv in dem Mensch anwesend ist. Eine innigere Beziehung zwischen Gott und Mensch ist gar nicht möglich. Wenn Gott im Geist bei uns eingezogen ist, dann heisst das, dass wir in einer Art WG mit Gott leben. Muss ich das mal vorstellen. Von so einer persönlichen und engen Beziehung mit Gott haben die Gläubigen aus dem Alten Testament nur träumen können. Im Alten Testament war Gott für die Gläubigen sehr, sehr unnahbar gewesen. Und das, obwohl Gott in der Stiftshütte eigentlich zmitzt unter dem Volk Israel gelebt hat, auch in dieser Zeit, wo sie 40 Jahre lang durch die Wüste gewandert sind. Die Stiftshütte war das Heiligtum vom Volk Israel gewesen. Und dort hat man Gott angebetet und hat ihm geopfert. Die Stiftshütte wird in der Bibel auch als das Zelt der Begegnung bezeichnet. Und es war aufgeteilt in einen heiligen Teil und ins Allerheiligste, da wo die Bundeslade gestanden ist. Aber nicht jeder Israelit hat jetzt einfach so in die Stiftshütte eintrampen. Gott hat die Männer vom Stamm Levi zum Dienst an den Stiftshütten auserwählt. Aber nicht einmal jeder Levit, also nicht einmal jedes Mitglied vom Stamm Levi hat einfach in die Stiftshütte eingehen. Nur der hohe Priester Aaron und seine Priesterfamilie haben in die Stiftshütte eingedürfen. Für den Dienst im Heiligtum sind sie darum speziell mit Öl gesalbt worden und so in den Dienst eingesetzt worden. Und die anderen nicht da eindürfen. Und nur der hohe Priester Aaron hat einmal im Jahr dürfen sogar ins Allerheiligste eingehen. Nur einmal im Jahr. Und nur nachdem er sich ganz sorgfältig nach ganz bestimmten Regeln gereinigt hat und wenn er Kleidervorschriften ganz genau eingehalten hat. Sich Gott im Allerheiligsten zu nähern, ist zu selber eine Zeit lebensgefährlich gewesen. Wenn das Volk Israel zu einem anderen Lagerplatz aufgebrochen ist, weitergezogen ist, dann mussten Aaron und seine beiden Söhne ganz vorsichtig vorgehen. Alle die heiligen Gegenstände in der Stiftshütte und um die Stiftshütte herum, die mussten ja auch gezügelt werden. Und darum mussten Aaron und seine beiden Söhne zuerst einmal den Vorhang oben abnehmen, der das Allerheiligste von der restlichen Stiftshütte abgetrennt hat. Und mit dem Vorhang haben sie dann zuerst einmal die Bundeslade zugedeckt. Dann ist eine Decke aus Dachsfell drüber eingelegt worden und am Schluss noch eine dritte Decke aus blauem Purpur, so dass nur noch Tragstangen am Ende rausgeschaut haben. Und erst dann sind aus der erweiterten Familie von Aaron die Männer in die Stiftshütte gekommen, die berechtigt waren, die Bundeslade wegzutragen. Gott selber hat sogar Anweisungen gegeben, dass der Aaron und seine Söhne diesen Träger ja sollen Sorge haben und sie ganz vorsichtig sollen in diese Aufgabe einführen. Nicht, dass die Träger sich von sich aus ins Heiligtum begeben und Bundeslade zu sehen bekommen, bevor sie mit diesen Decken zugedeckt ist. Wenn sie einfach in die Stiftshütte eingegangen wären und dann die Stiftshütte so zu sehen überkommen hätten, wären die Männer auf der Stelle tot gewesen. Wenn wir uns das vor Augen führen, können wir uns denken, mit wie viel Ehrfurcht und Respekt, dass sich das Volk dieser Stiftshütte genähert hat. Dem Ort, wo Gott gewohnt hat. Die Bundeslade im Allerheiligsten von der Stiftshütte war der Ort, wo sich die himmlische Welt und unsere Welt berührt hat. Nur gerade in dieser Stiftshütte. Und da haben die Cherubim in der Stiftshütte eine besondere Rolle gespielt. Ein Cherub ist ein klassischer Engel, wenn man es uns so vorstellt, ein Engel mit Flügeln. Cherubim sind überall dort anzutreffen, wo Gott ist. Sie haben die Aufgabe, den Weg zu Gott abzuriegeln. Sie verhindert, dass jemand Unbefugter direkt mit der Heiligkeit von Gott in Berührung kommt. Und darum haben zwei Cherubim die Bundeslade mit ihren Flügeln abdeckt. Cherubim, die sind auch auf dem Vorhang dargestellt gewesen, wo das Allerheiligste vom Rest der Stiftshütte abtrennt hat. Und auch da haben die Cherubim daran erinnert, dass niemand ins Allerheiligste ein darf, wenn er nicht berechtigt ist dazu. Und im Tempel, wo der Salomo dann später in Jerusalem gebaut hat, sind sogar die Wände mit Cherubim verziert gewesen. Einfach zum sagen, das ist ein heiliger Gott, das ist der Ort, wo Gott wohnt. Cherubim sind also eine Art Leibwächter gewesen von Gott. Aber nicht zum Gott schützen, sondern uns Menschen. Cherubim sind eine Art unsichtbare Mauer gewesen oder Barriere zwischen Gott und uns Menschen, weil wir müssen sterben, wenn wir Gott unverhofft zu nahe kämen. Und das, was in Matthäus 27, Vers 50 und 51 über Kreuzigung von Jesus steht, hat darum eine ganz besondere Bedeutung. Aber Jesus schrie abermals laut und verschied. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten aus. Der Vorhang mit den Cherubim, wo das Allerheiligste vom Rest der Stiftshütte abtrennt hat, der ist genau in dem Moment verrissen, wo Jesus gestorben ist. Und zwar von oben nach unten steht, das ist ein Hinweis, dass Gott selber den Vorhang verrissen hat. Jesus Christus ist durch seinen Tod, hat durch seinen Tod die Schuld der ganzen Menschheit aus der Welt geschafft. In dem Moment, wo Jesus gestorben ist, ist die unsichtbare Mauer zwischen Gott und uns Menschen gefallen. Die Cherubim, die Wächter, die Leibwächter von Gott, die braucht es jetzt nicht mehr. Der Weg zu Gott ist generell frei. Oder wenn wir zu den Hunden zurückgehen, wo sich durch den Gartenhagen so vehement angebellt haben, der Gartenhagen ist weg, definitiv. Die Beziehung zwischen uns und dem lebendigen Gott steht jetzt nicht mehr im Weg. Jetzt müssen wir uns nur noch daran gewöhnen und müssen lernen, mit dieser neuen Situation umzugehen. Nicht, dass es uns gleich geht wie den Hunden, die im Moment, wo der Gartenhagen weg war, vollkommen überfordert waren. Da ist kein Cherub mehr, keine Mauer, keine Barriere, kein Gartenhag zwischen uns und Gott. Die Heiligkeit von Gott berührt unsere Welt nicht mehr nur an einem einzigen Punkt in der Stiftshütte. Der Geist von Gott, sein Wesen, hat Wohnung genommen in jedem Mensch, der an Jesus Christus glaubt, wie das im Johannes 14, Vers 23 steht. Ich lese das nochmal. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Vielleicht können wir das, was da beschrieben wird, mit dem Internet vergleichen. Vor noch nicht so langer Zeit hat es praktisch in jedem Hotel einen sogenannten Hotspot gegeben. Das ist ein Ort im Hotel gewesen, meistens an der Rezeption oder im Eingangsbereich, wo man eine Verbindung zum Internet aufnehmen konnte. Und nur gerade dort haben wir Internetempfang gehabt. Heute gibt es in jedem einzelnen Hotelzimmer selbstverständlich WLAN. Und darum kann man lückenlos im ganzen Hotel umeinander kann man jetzt eine Verbindung ins Internet aufnehmen. So können wir das verstehen, wenn Jesus sagt, er habe Wohnung in uns genommen. In dieser Wohngemeinschaft mit Jesus ist darum ganz enge Zusammenarbeit möglich. Eine lebendige Beziehung zwischen uns und Jesus. Eine Beziehung, die uns von innen her verändert, wenn er schon in uns wohnt. Und der da dabei eine ganz besondere Rolle spielt, das ist eben der Heilige Geist. Er sorgt für die Verbindung, dass die Beziehung funktioniert und sogar noch wachsen kann. Und darum ist es so wichtig, dass wir voll Heiliger Geist werden. Und darum auch der Aufruf von Paulus, lasst euch vom Geist erfüllen. Wenn wir unseren Dienst als königliche Priester ausüben wollen, dann geht das halt eben nicht ohne den Heiligen Geist. Und jetzt ist es so, dass wir mit unserem Verhalten günstige Voraussetzungen können schaffen, dass der Heilige Geist uns immer mehr und mehr erfüllt. Aber leider kann auch das Gegenteil der Fall sein, dass wir uns so verhalten, dass sich der Heilige Geist immer mehr von uns zurückzieht. Was uns da hilft und was uns schadet, genau um das geht es in dem Predigtext. Ich lese noch einmal aus Epheser 5, jetzt Vers 15 und 16. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Der Paulus meint, wir sollen sorgfältig darauf achten, wie wir leben. Und es schadet ja wirklich nichts, wenn wir uns etwa wieder mal überlegen, was funktioniert in meinem Leben jetzt wirklich tadellos und was schadet mir jetzt eher. Oder man kann sich überlegen, was hilft uns, Gott näher zu kommen oder was zieht uns eher von Gott weg. Bis ich gläubig geworden bin ich, wenn immer möglich, am Dienstagabend in den Turmverein gegangen. Und das war eine gute Zeit, das hat mir körperlich sicher auch sehr gut getan. Als ich dann gläubig geworden bin, war jeden Dienstagabend Gemeindeabend, entweder Bibelstunde oder Gebetsabend. Und ich meine, dass es gescheit war, dass ich beschlossen habe, auf den Turmverein zu verzichten und Gemeindeübungen zu besuchen. Dort habe ich gelernt, mich im Gebet für Gemeinde einzusetzen und durch Bibelstunden habe ich die Bibel immer besser kennengelernt. Und das war sicher ein weiser Entscheid, weil mich das im Glauben entscheidend weitergebracht hat. Wir sollen die Zeit auskaufen, heisst im Vers 16. Niemand von uns weiss, wie lange er noch zu leben hat. Und das gilt für die Jungen genau gleich wie für die Alten. Wir wissen auch nicht, wenn Jesus wieder zurückkommt. Und die Zeit, wo uns da zur Verfügung steht, die sollen wir richtig einsetzen und nicht vertrödeln. Auch da lohnt sich zu überlegen, wo dass ich in meinem Leben Zeitfresser habe. Wo ich mich einfach mit Sachen beschäftige, die eigentlich gar nichts bringen, wo nur Zeit verloren geht. Ich habe Nachbarn, Freunde, ich habe Verwandte, wo Jesus noch nicht kennt. Und manchmal fühle ich mich so richtig ohnmächtig, weil ich mit ihnen einfach nicht ins Gespräch über den Glauben komme. Ich bete regelmäßig dafür, dass Gott mir doch eine Gelegenheit geben soll, mit ihnen über den Glauben zu reden. Und es geht einfach viel zu wenig vorwärts. Ich hoffe, dass ich mit meinem Leben für sie ein Hinweis auf Jesus sein kann und dass der Tag irgendwann einmal kommt, wo sie mit Fragen über den Glauben zu mir kommen. Denn es ist böse Zeit, heisst da im Vers 16. Ja, wir leben tatsächlich in einer bösen Zeit, wenn wir so auf all die Bedrohungen der Welt raus schauen. Krieg, Pandemie, Umweltverschmutzung, Klimakatastrophe, drohender Energiemangel, Hungersnöte, Verarmung und so weiter. Die böse Zeit kann aber auch eine Chance sein. Weil Menschen, die in Bedrängnis sind, die sind eher offen für den Glauben. Und darum möchte ich die Zeit nutzen, weiterhin für meine nächsten Mitmenschen zu beten und wenn immer möglich, mich auch um sie kümmern. Wenn jemand Grund hat, zuversichtlich in die Zukunft zu schauen, dann sind wir das, wenn wir an Jesus Christus glauben. Er, unseren guten Hirte, verspricht uns, dass er für seine Kinder sorgt bis ans Ende der Welt. Versuchen wir doch mit Hilfe vom Heiligen Geist, die Hoffnung weiterzugeben in den Zeiten, wo so viel drunter und drüber geht. Auch das bedeutet Zeit auskaufen. Vers 17. Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Die neue evangelistische Übersetzung formuliert den Vers so: Seid also nicht leichtsinnig und gedankenlos, sondern begreift, was der Herr von euch will. Mit anderen Worten, wir sollen uns Gedanken machen, was denn Gott vom Dienst als königlicher Priester von uns erwartet. Was der Wille von Gott für mein Leben ist. In unserer Gemeinde bieten wir während der Lobpreiszeit das Gebet an. Das heisst, in dieser Zeit, wo gesungen wird, kann man für sich beten lassen. Und da ist vor einiger Zeit ein Familienvater zu mir gekommen mit einem besonderen Gebetsanliegen. Er hatte ein tiefes Bedürfnis gehabt, einfach vermehrt von Gott gebraucht zu werden. Er sehnt sich danach, Gott zu erleben. Es ist ihm ein grosses Anliegen, dass er seine Begabungen für Gott einsetzen kann. Und das ist genau das, was da gemeint ist. Wir sollen nicht gedankenlos darauf losleben, sondern wir sollen nach dem Willen von Gott für unser Leben fragen. Der Familienvater, der leitet einen kleinen Betrieb und hat in meinen Augen eigentlich eine sehr befriedigende Arbeit. Aber das ist ihm zu wenig. Er will sich für den nützlich machen, der ihn als königlicher Priester in Dienst genommen hat. Er weiß ganz genau, dass so ein geistlicher Dienst befriedigend und einfach sinnerfüllt ist. Und genau nach so einem sinnerfüllten Dienst sehnt er sich. Und gerade weil der Gartenhag, die Mauer, die Barriere weg ist, können wir zuversichtlich sein, dass eine Antwort von Gott kommt, wenn wir ihn fragen, was sein Wille für unser Leben ist. Vers 18. Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Da erwähnt der Paulus etwas, was mit dem Heiligen Geist einfach nicht friedbar ist. Der Paulus erwähnt jetzt da einfach den übermäßigen Alkoholkonsum. Aber nicht nur zu viel Alkohol, auch Drogen sind einfach nicht kompatibel mit dem Heiligen Geist. Aber da gibt es noch ganz anderes, wo uns ebenfalls vom Heiligen Geist trennt. Ich weiss, dass wir uns nicht die ganze Zeit nur immer mit der Bibel und mit geistlicher Literatur beschäftigen können. Aber wenn wir uns vor allem von Facebook, Google und Instagram prägen lassen, dann führt das vermutlich nicht dazu, dass wir voll Heiliger Geist werden. Eine junge Frau in unserer Gemeinde hat vor ein paar Jahren einen aggressiven Krebs gehabt. X Monate lang hat sie eine Chemotherapie müssen über sich ergehen lassen. Und in all den Wochen, wo sie im Spital gelegen ist und sich mit dieser Chemie hat müssen abfüllen lassen, dort im Spital ist ihr fast am besten gegangen. Und die Zeit im Spital, die hat sie dafür genutzt, einmal die ganze Bibel von zuvorderst bis zuhinterst durchzulesen und eine intensive, enge Beziehung zu Jesus zu pflegen. Und durch das ist sie in dieser Zeit in eine ganz tiefe Beziehung mit Jesus gekommen. Und jetzt, wo alles vorbei ist und sie als geheilt gilt, hat sie gesagt, nur schon darum hätte sich die Schwerkrankheit gelohnt, weil sie durch das in so eine enge Beziehung mit Jesus gekommen sei. In der Bibelübersetzung Neues Leben wird der Vers so übersetzt: Betrinkt euch nicht mit Wein, sonst ruiniert ihr damit euer Leben. Lasst euch stattdessen vom Heiligen Geist erfüllen. Jetzt, was können wir denn aktiv machen, dass wir voll Heiliger Geist werden? Vers 19. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Die Elberfelder Übersetzung verbindet den Vers 18 mit dem Vers 19 und dann heisst es dort, sondern werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet, und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Das liest sich so wie ein Rezept, was wir machen können, dass wir tatsächlich voll Heiliger Geist werden. Und meine Mutter ist mir da ein Vorbild. Sie ist jetzt 97 und sie macht jeden Tag stille Zeit, liest in der Bibel, liest einen Bibelkommentar dazu und singt Gott geistliche Lieder. Es geht darum, dass wir uns vom Wort von Gott prägen lassen. Und ich merke gut, wenn mir das gut tut, wenn ich täglich und regelmäßig in der Bibel lese. Und wenn ich das Gefühl habe, ich lese ja immer wieder das Gleiche, ich kenne die Geschichten auf Hänge, dann gehe ich in die Wuppertaler Studienbibel oder sonst in einen Kommentar und gehe dort weiterforschen. Und dort geht es so richtig in die Tiefe und die Zusammenhänge werden auch klar. Das Wort von Gott hat so eine Tiefe, da stoßen wir nie auf den Grund vor. Dafür stoßen wir beim Forschen immer wieder auf ganz neue Schätze. Wir sollen uns gegenseitig Mut machen, indem wir miteinander über all das reden und austauschen, was Gott Grosses für uns zu tun hat. Das ist das, was wir in unserer Gemeinde am besten erleben können. Austauschen und darüber reden, was Gott Grosses uns zu tun hat. Dass wir einander immer wieder daran erinnern, was wir durch Jesus Christus für ein riesiges Geschenk bekommen haben. Was wir dank Jesus für Zukunftsaussichten haben. Wir sollen uns von den geistlichen Weisheiten, wie es in den Psalmen, in den Lobliedern, in den geistlichen Liedern und überhaupt in der Bibel vorkommen, prägen lassen. Wir sollen uns immer wieder vor Augen führen, mit was für einem grossartigen, allmächtigen und liebevollen Gott, das wir zu tun haben. Und das alles trägt dazu bei, dass wir voll Heiliger Geist werden. Und am Schluss vom Predigtabschnitt steht noch etwas über das Dankensagen, Vers 20. Und sagt Dank Gott dem Vater alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Der Paulus gibt uns da den Tipp, dass wir uns heute Zeiten in den Alltag einbauen, wo wir Gott Danke sagen. Ja, vielleicht muss man das ein bisschen planen. Wer Danke sagt, muss sich nämlich überlegen, was er denn überhaupt für Gründe hat, Gott Danke zu sagen. Und wenn wir uns die Zeit nehmen und Gott Danke sagen, dann können wir vom Danken schnell einmal ins Loben rein, weil wir realisieren, was uns Gott durch seinen Sohn alles geschenkt hat. Und die Zeiten vom Loben und Danken, die bringen uns Gott auch näher und füllen uns mit dem Heiligen Geist. Und so wachsen wir im Dienst als königliche Priester und können dem einzig wahren König immer besser von ganzem Herzen dienen. Amen. Ich tue noch beten. Herr Jesus Christus, es kommt einem recht fremd und utopisch vor, wenn wir uns vorstellen, dass du Wohnung genommen hast in uns drin. Herr, du sitzt zur Rechten vom Vater im Himmel, aber du bist durch den Heiligen Geist, bist du so nah in uns drin, dass wir können sagen, wir wohnen eigentlich in einer WG mit dir und ich bitte dich, hilf uns doch, dass wir auf das schauen, dass wir das achten, dass man mit dem rechnet, dass du Grosses tust in uns drin. Und ich bitte dich, du uns ausrüsten, dass wir diesen Dienst als königlicher Priester immer besser können ausüben, so wie du dir das vorstellst. Wir sind zu deiner Erde auf dieser Erde. Was du für uns tun hast, das ist ja unglaublich. Du hast uns frei gemacht von Sünde und Schuld. Du hast uns eine Perspektive gegeben, die in die Ewigkeit dir geht. Dank dir dürfen wir damit rechnen, mal die Ewigkeit im Himmel zu verbringen. Bitte hilf uns doch, dass wir das realisieren und dass wir auch uns dir ganz zur Verfügung stellen. Dass wir uns immer wieder überlegen, was könnte ich verändern in meinem Leben, dass ich voll Heiliger Geist werde. Auch da lasst uns nicht allein. Du gibst uns Tipps, du sorgst dafür, dass das möglich wird. Danke, dass du uns da dabei hilfst. Es geht uns um deine Ehre. Du sollst gross rauskommen dabei. Amen.